Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Frauenpower ist angesagt. Ich bin ein Mann. Als sie das eben sagte, habe ich gedacht, klasse, meine Frau hält den Vortrag. Aber da hat sie protestiert. Eigentlich schade. Könntest du doch halten. Der Blick in die Zukunft. In der Tat, das ist ein spannendes Thema. Man könnte sehr, sehr viel darüber nachdenken, wird ja auch gedacht, auch heute. Die Zeit ist nicht da, deshalb werden es einfach nur Blinklichter sein, die versuchen, einige Dinge zu erhellen. Man kann es in Gesprächen ja dann hinterher vertiefen. Jeder Blick in die Zukunft beginnt allerdings mit der Vergangenheit. Wenn die Vergangenheit nicht da ist, gibt es keine Zukunft. Gegenwart muss auch da sein. Übrigens haben wir das ja schon in der Bibel gelernt. Er war gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, ganz normal in unseren Bereichen, wenn wir nicht aus der Vergangenheit herkommen und von daher denken lernen, werden wir die Zukunft nie erreichen. Und wenn ich in die Vergangenheit sehe, dann komme ich ganz schnell dahin, an die Stelle, die Sie zitiert haben. Ich brauche die Bibel jetzt nicht mehr aufzuschlagen und vorzulesen. Exakt, das ist die Stelle in der Genesis, die eigentlich die Begründung unserer Zukunft ist. Dort, wo der Mensch den Auftrag bekommen hat, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist für mich die Grundlage aller technischen Entwicklungen, die ich kenne in unserer Zeit. Dort findet für mich die Technik und die Naturwissenschaft ihre theologische Begründung. Nehmt diese Erde in Besitz, ihr selbst werdet die Macht haben, unterwerft euch die Erde. Das bedeutet doch, dass wir das Wissen über die materielle Umwelt, in der wir leben, uns aneignen sollen, sie beherrschen sollen, sie weiterentwickeln sollen. Also nicht nur ein Auftrag, sondern auch ein Ziel, die Elemente der Natur in den Dienst des Menschen zu stellen und durch die neuen Techniken das Leben zu gestalten. Das heißt im Grunde genommen, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Ich möchte aber nicht die Geschichte weiter strapazieren, sondern weitergehen. Die ersten Menschen lebten vom Jagen und vom Sammeln. Die erste industrielle Revolution geschah etwa 6000 vor Christus, als die Menschen lernten, mit Metall umzugehen. Sie schmiedeten das Metall in Werkzeuge, in Waffen und anderes und konnten dadurch ihren Lebensraum weiter ausbauen. Die zweite industrielle Revolution entwickelte sich im 18. Jahrhundert mit der Erfindung der Dampfmaschine und dann später auch des Stroms. Diese beiden Dinge haben das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt. Es begann eine umfassende Industrialisierung in Europa, ganz besonders mit der Schwerindustrie, Kohle und Stahl und andere Maschinenbau. Und damit begann die Technik auch das Lebensumfeld des Menschen völlig neu zu gestalten, auch die Lebensgewohnheiten des Menschen völlig neu zu gestalten. Damals unter dem großen Stichwort Landflucht, Verstädterung. Im Übrigen etwas, was Sie heute in China, wenn Sie es verfolgen, auch erleben. Durch die weitergehende Industrialisierung eine Landflucht in die Städte und eine völlige hilflose Übervölkerung der Städte. Wir heute im westlichen Bereich dieser Welt stehen in der dritten industriellen Revolution. Auf den Punkt gebracht haben wir drei Entwicklungen. Einmal die physikalische, sie gibt uns die Macht, Materie zu verändern. Die biotechnische Revolution, von der Sie eben sprachen, ich komme daher auch noch mal kurz drauf zurück, die uns die Macht gibt, Leben zu verändern. Und dann die Computerrevolution in Verbindung mit der Nanotechnik, die uns zum ersten Mal in die Lage versetzt, die künstliche Intelligenz, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine wirklich zu installieren. Jürgen Schremm, Daimler Chrysler, sagte in Davos in einem Vortrag über den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Unsere Generation war Zeuge der Endphase dessen, was einige als Zeitalter der Entdeckung beschreiben. Über hunderte von Jahren hinweg wurden viele Naturgesetze aufgedeckt und so betreten wir jetzt das, was die Wissenschaftler als Zeitalter der Herrschaft nennen. Wir verfügen jetzt über die Fähigkeit von der Entdeckung zur Anwendung. Die Schlüsselrolle für diese Entwicklung, können Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt aus dem Buch von Neviodov, der beschreibt in seinem sechsten Kontradief die Zukunftsentwicklungen. Und er stellt in den Mittelpunkt die Computertechnologie im weitesten Sinne, die alle Lebensbereiche, die Sie hier vorne sehen, beeinflussen werden. Ich möchte das im Einzelnen nicht weiter fortführen. Man kann es sehen, ob es nun in der Medizintechnik ist, in der Militärtechnik, Unterhaltungselektronik, Büro, Haushalt. Alles das wird im Wesentlichen beeindruckt oder beeinflusst von dieser Computertechnologie, die einen weiteren Aufschwung dadurch nimmt, dass das Internet als Kommunikationstechnologie mit den Computern gemeinsam diese Welt langsam beherrschen lernt. Übrigens, 24% der Deutschen, das sind rund 20 Millionen, surfen jeden Tag im Internet. Das ist eine Verdreifachung gegenüber 1999. Und 58% aller Deutschen, nämlich 47 Millionen, geben an, dass sie gelegentlich surfen im Internet, um sich hier Informationen zu holen. Noch häufiger ist die Nutzung der Mobiltelefone, Handys, wie wir es sagen. 2001 gab es 60 Millionen Deutsche, die man übers Handy erreichen konnte. Der Brancheverband Bitkom erwartet, dass bald mehr Handys als Einwohner in Deutschland sein werden. Wissen Sie das nicht? In Spanien ist das schon so, dass man sehr oft zwei Handys gebraucht, weil man verschiedene Leben lebt und mit dem einen Handy das eine und mit dem anderen Handy das andere. Ist kein Unsinn, was ich hier erzähle, konnten Sie nachlesen. Ist in der Tat so. Aber ich will das nicht vertiefen, das Thema. Deshalb glaube ich auch daran, dass wir bald mehr als 80 Millionen Handys in Deutschland haben. Wenn man die Zuwachsraten sieht, wir haben in der Welt in der Größenordnung im Jahre 2001 rund 900 Millionen Handys gehabt. Es sind 390 Millionen Handys hergestellt und auch verkauft worden, allerdings mit einer etwas abnehmenden Tendenz. Aber das ist nur eine Delle in der Entwicklung. Das wird mit Sicherheit wieder hochgehen, insbesondere wenn die technischen und naturwissenschaftlichen Möglichkeiten uns eine noch breitere Möglichkeit des Gebrauchs des Handys ermöglichen. Denn bei den heutigen Standards GSM kann man nicht ausreichend Daten übertragen, Bilder schon gar nicht. Das wird alles erst kommen, wenn das große Stichwort UMTS installiert ist und trotz aller Schwierigkeiten, die auch im wirtschaftlichen Bereich hier da sein werden, wird das kommen. Siemens hat diese Entwicklung einmal hier auf diesem Overhead deutlich gemacht und Sie kommen zu der Aussage, dass im Mobilfunk und auch im Internet die Mobilität, die Festnetze sehr bald weit übersteigen wird in der Menge. Das heißt, wir werden in Zukunft das Festnetz an Bedeutung verlieren und ebenso beim Mobilfunk und ebenso beim mobilen Internet. Nun kann man sagen, das alles ist ein bisschen schnell gedacht, wie es auch in der Vergangenheit nachzuweisen ist, dass man als Techniker natürlich euphorisch in die Zukunft denkt und alles geht schnell, dann verzögert sich's doch wieder, aber gekommen ist es bisher immer. Lassen es 8 Jahre sein anstatt 5. Es wird diese Entwicklung geben. Die Festnetze werden durch die mobilen Endgeräte abgelöst. Und so kann man, und das ist eine Faszination für mich, in Zukunft alle Einrichtungen über das Internet miteinander vernetzen. Das fängt bei den Autos an, die ersten Autos mit Internet gibt es bereits, in den Flugzeugen sowieso. Da ist es bald Standard, denn wie kann denn ein Manager im Zuge der Globalisierung 8 Stunden mal nicht erreichbar sein? Das geht doch gar nicht, man muss doch immer erreichbar sein. Und endet in unseren Häusern. Alle Einrichtungen werden dort vernetzt sein. Beleuchtung, Ofen, Heizung, Kühlschrank, Sessel. Dem ich schon von Weitem meine Befehle geben kann, wie er sich einzustellen hat, wenn ich komme. Information total. Schon heute gibt es weit über 600 Milliarden Internetseiten. Steuerung von Einrichtungen, sei es das Büro oder zu Hause, alles ist jederzeit von jedem Ort zu handeln. Siemens hat einen Blick in die Zukunft geworfen, an dem ich mich ganz schnell einfach mal entlanghangeln möchte, Ihnen das hier zeigen möchte. Mobile Commerce. Vielen Dank. Banking. Ich brauche nicht mehr zur Bank zu gehen. Ist ja heute schon fast Alltagsgeschäft. Macht doch fast jeder. Es ist sicherer und einfacher. Der Handel zwischen den Firmen wird einfacher. Das Einkaufen in virtuellen Einkaufszentren wird viel einfacher. Mobile Info Service. Sie können heute praktisch über das Handy jede Information beziehen, die Sie brauchen. Angefangen vom Wetter sowieso, über den Verkehrsfunk, ganz klar, bis hin zu den Aktienmärkten auf aller Welt. Alle Informationen, die ich haben will, bekomme ich. Und der Mobile Service in Verbindung mit den telematischen Diensten in der Autoindustrie, im Verkehr, wird außerordentlich wichtig. Nicht mehr das lange Herumstehen auf der Straße. Als wir heute hierher fuhren, haben wir wieder so einige arme Leute da stehen sehen mit ihrem Auto, Kühlerhaube auf. Wird es in dem Maße gar nicht mehr geben, denn wir können über GPS der nächsten Werkstatt sofort signalisieren, wo wir stehen. Und über Internet fragt er nach unseren Fehler. Und wenn er es kann, beseitigt er den Fehler schon übers Internet, über diese Vernetzung. Und ich kann Kühlerhaube zu und weiterfahren. Oder aber er hat es sehr schnell raus, dass er den Fehler so nicht beheben kann und kommt ganz schnell, weil er genau weiß, wo ich stehe, zu mir. Übrigens, in Unfällen eine ganz wichtige Sache, dass man gar nicht mehr selbst zum Handy greifen kann, möglicherweise es auch gar nicht mehr möglich ist, sondern dass automatisch ein Notalarm ausgelöst wird und die Rettungskräfte genau wissen, wo sie hinfahren müssen und schon vorher wissen, was sie dort antreffen. Mobile Communication, heute meist genutzt das SMS. Ich könnte es nicht mehr missen. Neulich, das ist ein schönes Erlebnis, war ich in einer wichtigen Sitzung und dann ging das SMS und meine Tochter schickte mir eine Nachricht, dass sie am Meer läge, die Sonne schiene und ihr ging es gut. Ist doch schön, sowas zu erfahren. Das klingt witzig, aber da ist eine Idee hinter. Das Mädchen hat da am Strand gelegen und hat an ihren Vater gedacht und hat gesagt, dem schicke ich jetzt eine SMS. Wäre die Möglichkeit nicht gewesen, hätte die gar nicht an mich gedacht. Also eine durchaus familienfreundliche Angelegenheit. Übrigens auch mit dem Mailen eine ganz familienfreundliche Angelegenheit. Und es wird noch besser. Es wird noch viel besser. Dem SMS folgt das EMS, die Möglichkeit, längere Textnachrichten, eben nicht nur diese 160 Worte zu schicken, sondern längere Textnachrichten zu schicken. Und dann weiter die MMS, Multi-Message Services, allerdings Voraussetzung UMTS, um auch Bildnachrichten, dann würde ich sehen, wo sie am Strand liegt, um auch Bildnachrichten zu übermitteln, Filme, ganze Datenbänke und vieles andere mehr. Mobile Offices, ich könnte die Sache jetzt hier so weiter fortführen, das heißt, mein Büro wird mobil, darauf will ich nachher noch mal ganz kurz kommen. ist eine ganz wichtige Entwicklung in unserer Gesellschaft, glaube ich, heute. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, nutzen Sie denn das alles? Dann werden sicherlich manche von Ihnen sagen, ich merke das an dem Kopfschütteln schon, dann werden manche von Ihnen sagen, das ist mir zu kompliziert. Und das ist das Problem. Und daran wird ganz hart gearbeitet. Das heißt, es wird bald nicht mehr den Mausklick geben oder auch keine Tastatur mehr geben, sondern Sie werden über die Sprache mit Ihrem Computer kommunizieren und über die Sprache Programme aufrufen können, Programme eingeben können und worauf ich sehnlichst hoffe, ich brauche nicht mehr Briefe zu tippen, sondern kann Briefe sprechen, dann ist es mit meiner Orthographie auch ein bisschen besser. Ganz wichtig, und die Dinge laufen ja schon heute so, dass Sie im Telefon das schon machen können. Da brauchen Sie auch nicht mehr zu wählen, sondern können Sie die Nummer sprechen. Deshalb geht man noch ein Stück weiter. Es gibt in Tübingen an der Universität eine Entwicklung. Da ist es zum ersten Mal gelungen, Gehirnströme so gezielt abzuleiten, dass Sie damit einen Computer steuern konnten. Also eine Entwicklung, dass ich dann auch nicht mehr reden muss, sondern nur noch denken muss, um mit meinem Computer zu kommunizieren. Daran wird, wie ich denke, sehr hart und schnell gearbeitet. Mein Handy also mutiert langsam zu einem Allzweckgerät. Telefon, Fernsehempfang, Videos abspielen, Internet surfen, alles das wird möglich. Und das Multimedia-Display erweitert diese Möglichkeiten und spätestens an dieser Stelle stellt sich dann eine Frage, über die ich an dieser Stelle leider nicht lange nachdenken kann, aber das habe ich getan mal. Ich will nur zwar ein paar Overheads dazu auflegen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dadurch unsere Landschaft in Bezug auf Medien verändert wird. Sie sehen auf diesem Bild die Mediennutzung in Deutschland. Möglicherweise sehen Sie das. Und Sie sehen an dieser Stelle das Fernsehen natürlich mit der weitaus größten Nutzerzeit. Jeder von uns guckt jeden Tag 153 Minuten fern. Allerdings muss man sagen, die einzelnen Blöcke bedeuten die Jahresentwicklung. Allerdings muss man sagen, abnehmende Tendenz, wenn auch leicht abnehmende Tendenz. Radio, Zeitung ganz klar mit abnehmender Tendenz, Buch mit zunehmender Tendenz. Aber die größte zunehmende Tendenz hat das Internet. Das Internet als eine Allzweckwaffe. Und wenn ich jetzt mal die Reichweite der Medien im Tagesverlauf sehe, dann können Sie an diesem Bild, es erkennt, allein über dieses Bild, da könnte man lange Vorträge halten, dann können Sie an diesem Bild sehen, dass hier das Fernsehen natürlich in der Abendszeit 20 bis 22 Uhr den Peak hat, dass das Radio morgens, klar, die Duselei am frühen Morgen, das Radio am Abend nimmt das ab zugunsten des Fernsehens, Zeitung auch morgens einmal durchblättern beim Kaffee, hoffentlich vorher die Bibel gelesen, und dann nimmt das ab. Und dann sieht man aber einen fast gleichmäßigen Gebrauch des Internets. Das heißt, Sie können sich alle Informationen, die Sie sich über die Zeitung holen oder andere Medien, auch aus dem Internet holen. Ich habe einige Zeitungen abgestellt, weil ich sie einfach nicht mehr brauche. Wenn ich die Informationen haben will, dann hole ich sie mir aus dem Internet. Da hat man seine Favoriten, die man schnell aufruft, um darin zu lesen, was einem dort berichtet wird. Wie sich diese Entwicklung weiter begeben wird in der Verlagswirtschaft, macht man sich ganz ernsthafte Gedanken über diese Entwicklung. Wie sich die Entwicklung weiterbegeben wird, das ist heute so im Detail noch gar nicht denkbar. Denn mit jedem Schritt, den man neu geht, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten über das Internet, auch in der virtuellen Wirklichkeit. Ich lege das Overhead jetzt nicht nochmal auf, das haben Sie eben gesehen. Dieses Internet schafft uns eine virtuelle Wirklichkeit. Diesen Kongress brauchen wir nicht mehr in Kreinau abzuhalten. Diesen Kongress können wir alle isoliert in unseren Häusern und doch gemeinsam über das Internet erleben. In unserer Gemeinde haben wir uns jahrelang über die frühen Anfangszeiten des Gottesdienstes gekalbt. Die einen wollten um 9, die anderen um 9:30 und wieder die anderen um 10. Und dann ging es, als wir uns auf 10 geeinigt hatten, immer vielfach darum, welche Lieder singen wir denn. Die einen wollten die alten, die anderen wollten die neuen. All diesen Ärger wird es in Zukunft in unseren Gottesdiensten nicht mehr geben. Ich kann aufstehen, wann ich will. Ich kann Predigten hören, die ich will, weil ich die in meiner Datenbank habe und geladen habe. Ich kann die Lieder singen lassen und mitsingen, die ich will. Die lade ich nämlich auch aus meiner Datenbank runter. Und vor allem, ich kann den Menschen begegnen, denen ich begegnen will. Die hole ich auch aus der Datenbank raus. Ich bin zutiefst davon überzeugt, ich weiß nicht, ob es im Gottesdienst so kommt, das glaube ich nicht. Aber in vielen Bereichen wird es so kommen. Sie brauchen auch nicht mehr in Urlaub zu fahren. Sie können nach Bangkok, Singapur. Sie können dort einen Einkaufspummel machen. Wir beneiden doch die da oben immer, die mal schnell mit der Concorde nach New York fliegen, um dort einzukaufen. Brauchen Sie alles nicht mehr zu beneiden. Sie gehen mit dem Internet durch die Fifth Avenue und gehen dann in die Geschäfte und kaufen tatsächlich. Das können Sie heute schon. Wenn Sie die richtigen Einstellungen haben, die richtigen Kapazitäten in Ihrem PC haben, können Sie das heute schon erleben. Eine Wirklichkeit, die eine Scheinwirklichkeit und doch wieder Realität ist. Ich komme in eine Realität scheinbar. Und das ist die große Gefahr. Wie werden wir damit fertig? Die neuesten Entwicklungen in der Computertechnologie finden in der Nanotechnik statt. In der Nanotechnik, das heißt also die kleinste Technik überhaupt. Im Weizmann-Institut in Israel sind biologische Nanocomputer entwickelt worden. Diese Computer sind so klein, dass eine Billionen Computer in einen Wassertropfen passen. Unvorstellbar. Und trotzdem haben sie eine hohe Rechenleistung. Alleine die Möglichkeiten aus dieser Entwicklung sind für mich unglaublich. Natürlich werden die in den Kleidungen installiert. In der Medizin werden sie eine Rolle spielen und vieles andere mehr. Welche Rolle sie in der Medizin spielen könnten, will ich gleich noch einmal sagen, an einer anderen Stelle. Diese Computer, die Schaltung über das Internet, werden uns intelligente Hotels und intelligente Häuser schaffen. Ich sagte es vorhin schon einmal, alle Einrichtungen sind untereinander vernetzt. Man kann sich Folgendes vorstellen, ich sitze in meinem Büro, plötzlich geht mein Handy, ich lege mein Handy auf den Tisch und auf dem Display erscheint ein Mail meines Kühlschranks. Der Kühlschrank mailt mir, du hast heute Abend nicht genug zu essen, du hättest eher daran denken müssen. Dann maile ich an dem Kühlschrank zurück, was ich heute Abend essen möchte. Der meldet es weiter an den nächsten Großhandel. Dort wird das aufgenommen. Die mailen es an mein GPS-System im Auto und sagen, wann ich wohin fahren muss, um meine Sachen mir dort abzuholen. Und das ist aber umständlich, dieses Abholen noch. Deshalb wird es in Zukunft dazu auch Computer geben. Beziehungsweise Roboter geben. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Robotik ist unglaublich. Haben Sie es vor kurzem gelesen? Als ich neulich auf dem Kongress war, da war das erste Fußballturnier in Paderborn. Es hat inzwischen das zweite und dritte Fußballturnier von Robotern schon stattgefunden. Es gibt eine Aussage der Techniker, die sagen, im Jahre 2050 werden eine Robotermannschaft gegen die Weltmeistermannschaft spielen. Und ich sage, wer gewinnt? Natürlich die Roboter. Vor einigen Jahren hat man noch ungläubig gestaunt, als jemand sagte, dass der Weltmeister im Schach gegen einen PC verliert. Und es ist geschehen. Es ist noch gar nicht so ganz lange her. Auch unsere Autos werden sich verändern. Mein Auto wird mich endlich verstehen. Mein Auto lernt sehen und lernt hören. Durch die Sensortechnik wird es das Umfeld, in dem ich fahre, immer in Bruchteilen von Sekunden abtasten und jede Gefahr, die auf mich zukommt, realisieren und dann entsprechend auch reagieren. Ich brauche überhaupt nicht mehr einzugreifen. Toyota bringt ein Auto mit Gefühl, so hieß vor kurzem eine Schlagzeile. In einer Studie testen sie die Möglichkeiten einer Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. So leuchten zum Beispiel die Scheinwerfer meines Autos in ganz warmen Farben, wenn ich morgens auf es zugehe. Das habe ich jetzt bei Toyota abgeschrieben. Puls und Schweiß werden gemessen. Das heißt, meine Stresssituation wird festgestellt. Jeder von uns weiß das ja, wie das geht. Wenn mal plötzlich dann einer rechts rauskommt oder plötzlich vor einem ist oder man schnell bremsen muss, dann geht das Herz schon mal ein bisschen schneller. Sofort wird eine beruhigende, besänftigende Melodie ausgelöst im Auto, sodass ich wieder ruhig weiterfahren kann. Und Folgendes könnte passieren. Staus. Ich hoffe, Sie sind nicht in Staus gekommen, als Sie heute hierher gefahren sind. Wir haben nur einen erlebt. Kurz hier vor Kreinau. Aber gestern habe ich lange gestanden. Werden wir alles nicht mehr erleben. Ist alles, obwohl die Anzahl der Autos zunimmt. Folgendes kann passieren. Eines Morgens weckt mich mein Mobilitätsassistent. Das ist ein kleiner PC mit Internetanschluss. Und er sagt mir, dass, weil er die Dinge hochgerechnet hat, alle Autos untereinander sind über GPS vernetzt. Sie wissen, welche Touren Sie in einigen Stunden fahren werden, weil Sie wissen, wo Ihr Inhaber hinfahren wird. Und Sie rechnen ganz schnell hoch, dass, wenn das wirklich alles so kommt, die Straße zu ist. Mein Mobilitätsassistent war sehr schnell, hat das ausgerechnet, weckt mich, weil er weiß, dass ich um 10 Uhr in Essen sein muss, pünktlich sein muss. Und er mir sagt, wenn du pünktlich sein willst, muss ich dir jetzt eine Fahrkarte auf der Bahn ordern, sonst bist du nicht pünktlich. Und ich sage ihm, order mir eine Fahrkarte, fahr zum Bahnhof, die Fahrkarte liegt bereit und ich fahre mit dem Zug nach Essen. LKWs werden die Straßen nicht mehr dominieren, sondern sie werden in Pulks nachts über die Straßen geleitet und geführt über sogenannte elektronische Deichsel. Eine Entwicklung, die im Gange ist. Ich fuhr jetzt neulich mal mit in einem größeren Personenwagen und ich merkte, der Fahrer reagierte gar nicht mehr, der lenkte nur noch. Der hatte schon diese Einrichtung, diese Sensoren, die genau den Abstand zum Vordermann hielten. Wenn der Vordermann schneller fuhr, fuhr er automatisch mit schneller. Wenn der abstoppte, bremste der auch ganz automatisch. Diese Entwicklung wird heute in Serie ausgeliefert bei großen Autos. Das Einzige, was sie da machen müssen, ist noch das Lenken. Und das wird auch sicherlich irgendwann mal nicht mehr sein. So, ich merke, man könnte an dieser Stelle noch eine ganze Menge sagen. Lassen Sie mich noch zum Mobile Office etwas sagen, dem mobilen Büro, weil das die Lebenswirklichkeit doch ganz stark verändern wird. Der Einfluss auf die Arbeitswelt, so sagt Tom Peters, ein Guru im US-Management, ist gravierend. 90% der Bürojobs werden in den nächsten 10 bis 50 Jahren verschwinden. 90%. Ob es nun Roboter sind, die die Arbeiten erledigen, oder aber das Büro ganz woanders stattfindet, wie es ja heute teilweise schon ist. Es gibt ja viele Menschen, die nicht mehr ein festes Büro haben, die allenfalls mal in ihrer Firma einen Sitz haben, wenn sie kommen, sich einen Schrank dann holen, in dem sie ihre Sachen haben, sie an irgendeine Ecke fahren und dann dort arbeiten. Viele haben schon das nicht mehr, sondern regeln das von zu Hause aus. Wir arbeiten in virtuellen Teams, die untereinander vernetzt sind. Das habe ich selbst in Seconet, in einer Firma, der ich Vorstand, erlebt. Wir haben weltweit Projekte bearbeitet. Die Projektmitarbeiter haben sich nicht gesehen, sondern die haben ganz einfach über das Internet miteinander dieses Projekt bearbeitet und hervorragend bearbeitet. Jeder für sich alleine und doch wieder zusammen. Ego-Trip. Ich-AG, was Sie vorhin sagten. Eine Beförderung in dieser Richtung, die unglaubliche, unglaubliche Auswirkungen haben wird. Was weiter, was daraus zu resultieren ist, diese klassischen Einteilungen in Arbeitszeit und Freizeit, die ist längst überfällig. Gibt es nicht mehr. Wann hört Arbeit eigentlich auf und wann fängt Freizeit an? Jetzt könnte jemand sagen, sind das alles Visionen, die Spinnereien sind und das kommt doch alles sowieso nicht so schnell. Ich möchte das an einem Beispiel mal deutlich machen, wie die Entwicklung auf diesem Gebiet ist. Und zwar auf dem Gebiet des E-Business, das ja lange Zeit in aller Munde ist, war und auch wieder sein wird. Ich möchte das hier vorne ganz kurz erläutern. 1995, 94, 93, so in der Kante. Eine explosionsartige Entwicklung des E-Commerces. Das heißt, ich kaufe über meinen PC. Große Firmen tun sich zusammen, weil ein riesiger Markt da ist. Und das Ganze bricht in sich selbst zusammen, weil die finanzielle Grundlage für diese riesigen Geschäfte zu spät bedacht worden ist. Riesige Pleiten geschehen. Wir befinden uns hier noch im Abstieg, aber eins wird ganz wichtig sein, es wird wiederkommen und es wird wieder einen Anstieg in diesem Business geben, denn es ist von den technischen Entwicklungen und den Möglichkeiten dieser Entwicklung eine faszinierende Sache. Selbst wir in einem kleinen Verlag haben inzwischen über 1 Million D-Mark, muss ich noch sagen, aus dem vergangenen Jahr Umsatz, Bücher mit dem E-Commerce. Und das ist eine Entwicklung, die jährlich um 20-30% weiter ansteigt. Und das wird kommen. Nur eins hat man vergessen. Man hat vergessen, die Firmen entsprechend umzustrukturieren, umzuorganisieren. Denn dieser E-Commerce braucht eine ganz andere Organisation, als die Unternehmen sie heute weitgehend haben. Zum Schluss lassen Sie mich der Vollständigkeit halber noch etwas über die Medizintechnik sagen. Mit den vorhin erwähnten kleinen Nanocomputern am Weizmann-Institut stellt man sich vor, sie als Gesundheitspolizisten einzusetzen. Das heißt, sie werden in unsere Zellen installiert. Und jetzt wörtlich, sie halten Ausschau nach gefährlichen Bakterien, lesen deren chemische Programme, errechnen passende Antworten und verabreichen gleich das richtige Antibiotikum. Wenn Sie bei Ihren Recherchen keine Antworten finden, schlagen Sie Alarm, um uns zu warnen. Durch diese und andere Entwicklungen wird auch die Gentechnik sich schnell weiterentwickeln. Und wir alle haben viel aus der Gentechnik schon gehört. Ich möchte nur einen Artikel aus dem Spiegel zitieren, der das ganze Spektrum und die ganzen Gefahren abgreift. Das entschlüsselte Genom. Die Forscher lernen, im Erbgut des Menschen zu lesen. Mediziner hoffen auf neue Waffen gegen Krebs und maßgeschneiderte Medikamente. Geningenieure bauen den Menschen um. Ethiker fragen, haben Kinder ein Recht auf verbesserte Gene? Wenn man jetzt in diese Thematik noch weiter einsteigen würde, Sie haben das ja vorhin auch getan, das ist eine unheimlich spannende Sache. Wird man aber feststellen, dass je mehr man erkennt, desto größer die Fragen werden. Eigentlich widersinnig. Wenn ich doch viel erkenne, kriege ich doch auch viele Fragen beantwortet. Aber ich stoße in Felder vor, die ganz viele Fragen wieder öffnen, ganz neue Fragen wieder öffnen. Und auf diese Fragen habe ich keine Antwort. Und deshalb ist trotz dieser für mich wirklich, das meine ich ganz ehrlich, faszinierenden Entwicklung in der Technik und Naturwissenschaft in unserer Zeit ein Phänomen entstanden. Je weiter wir gekommen sind und meinen, wirklich alles erklären zu können, desto größer wird die Sehnsucht nach Sinn, Sie haben das vorhin auch angedeutet. Die Frage, wo finde ich mich eigentlich hier wieder? Ich komme doch gar nicht mehr in diesen Dingen vor. Wer bestimmt mich? Bill Joy, ein Fachmann aus der IT-Szene und ehemaliger Berater Clintons, sieht in den neuen Technologien auf der einen Seite einen Weg, um Krankheiten zu heilen, Armut zu besiegen, Schwerstarbeit abzuschaffen, aber er sieht auch einen anderen Weg, nämlich er sieht die größte Gefahr, die es je in dieser Welt gegeben hat, noch größer als alle Massenvernichtungswaffen des 20. Jahrhunderts. So wörtlich Bill Joy. Und deshalb fordert er auch den hippokratischen Eid nicht nur für Ärzte, sondern für Techniker und für Wissenschaftler. Zu diesem Blick in die Zukunft gehört noch etwas, was ich auch nur als Stichwort hier erwähnen möchte. Das ist eine Studie des CIA aus dem Frühjahr des Jahres 2000, Global Trends 2015, 2015. In dieser Studie hat der CIA gesagt oder kommt zu dem Ergebnis Anfang 2000, dass der Terrorismus auch mit Hilfe dieser neuen Technologien weiter fortschreiten wird, dass es Überbevölkerung geben wird, dass es Rohstoffmangel gibt, Seuchen und eine potenzielle Bedrohung für die Menschen sein werden. Ganz einfach, durch die Globalisierung rücken wir alle sehr viel näher aneinander, kommen zueinander und auch auf diesem Wege dann mit diesen negativen Auswirkungen. Er sagt weiter, dass es globale Kriege nicht mehr geben wird, weil sich die Allianzen in dieser Welt verändert haben. Haben wir alle in den letzten Tagen in den Zeitungen gelesen. Dass es aber terroristische Anschläge geben wird aus den sogenannten Schurkenstaaten. Schneller als erwartet haben wir am 11. September des vergangenen Jahres die Antwort auf diese Vorhersage bekommen. Viele Fragen entstehen neu. Scheinbar laufen wir in eine Entwicklung, die wir nicht mehr richtig beherrschen. Und man fragt sich, wieso ist das eigentlich so? Thielicke hat darauf für mich eine Antwort schon vor 20 Jahren gegeben. Er sagt, dass es daran liegt, dass die Menschen nach den letzten Dingen nicht mehr fragen. Von Generation zu Generation müssen sie neu über diese letzten Dinge, über Gott nachdenken. Man kann es auf den Punkt bringen. Wir alle haben Kinder oder wir alle waren Kinder. Lebenserfahrungen lassen sich nicht vererben. Ich hätte meinen Kindern so gerne gesagt, wo es lang geht. Habe ich auch gesagt. Aber die haben natürlich was anderes gemacht. Mein Vater hat mir auch gesagt, wo er sieht, dass es lang geht. Hat ich verbeugt und habe was anderes gemacht. Jeder muss so seine Erfahrung machen. Ist ja vielleicht auch ganz gut so. Aber so fängt jeder wieder auf einem Niveau nahezu null an. In der Technik ist das ganz anders. Wir würden doch nicht sagen, Herr Otto, den Motor, den du da erfunden hast, darüber müssen wir erstmal nachdenken. Sondern wir nehmen begeistert das auf, was er entwickelt hat und entwickeln auf seinem Stand weiter. Und so zündet der Gedanke einer Generation den Gedanken der anderen Generation. Und schon läuft die Naturwissenschaft und Technik der ethischen, moralischen Entwicklung des Menschen davon. Und die Spanne wird immer größer und je größer die Spanne wird, desto größer wird die Unsicherheit. Drängende Fragen nach der Ethik werden laut. Dürfen wir Erbsubstanzen manipulieren? Dürfen wir Organe als Ersatzteile für den Menschen züchten? Wird nicht die Präimplantationsdiagnostik zu einer ganz neuen Form der Euthanasie? Wird der Ego-Trip des Menschen durch die computerisierte Welt weiter fortgesetzt oder die Ich-AG an Aktien weiter steigen? Mir hat jetzt neulich jemand gesagt, dass sie Schwierigkeiten haben, zwischen den Abteilungen die menschlichen Kontakte zu halten, weil die sich nur noch mailen. Dadurch ist zwar die Information viel besser, aber die Kontakte nehmen ab. Wir werden von einer Flut von Informationen überhäuft. Es gibt ein schönes Wort, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, von wem es kommt. Wir dürsten nach Wissen und ertrinken in Informationen. Wir gehen in eine Informationsdichte, die wir nicht mehr beherrschen. Auch von der Qualität her nicht mehr beherrschen. Müssen wir ganz neu lernen, Informationen zu selektieren, sowohl in der Menge wie auch in der Qualität. Ich kriege 60 bis 80 Mails am Tag. Das ist eine ungeheuer gute Information. Ich habe nur keine Zeit, die immer alle zu lesen. Und dann sagt mir doch dann jemand, ja, aber habe ich Ihnen doch gemailt? Früher hat man gesagt, habe ich doch gesagt. Heute sagt man, habe ich doch gemailt. Wenn eine unangenehme Sache da ist, Verantwortung. Wenn eine unangenehme Sache da ist, mail ich das meinem Vorgesetzten. Wenn er das nicht liest, ist das sein Problem. Also muss ich die Dinge alle lesen. Wie ich damit umgehe, weiß ich noch gar nicht. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ich baue mir eine Sperre ein und lasse das alles über das Sekretariat laufen, klar. Eine Sache, die in ganz vielen Unternehmen noch überhaupt nicht richtig gehandelt werden kann. Qualität der Information des Internets. Erfurt gibt eigentlich auf diese brennende Frage eine ganz, ganz schlimme Antwort. Ich glaube, dass wir noch in den Anfängen stecken, um die Dinge, die sich hier auftun, zu bearbeiten. Viele, viele Fragen ergeben sich. Und viele Fragen oder viele Menschen stellen diese Fragen an die Technik. Ist das nicht eine schlimme Technik, die sich da entwickelt? Und haben überhaupt nicht gemerkt, dass die Technik schon ganz lange die Frage an uns stellt. Im Grunde genommen die religiöse Frage. Mensch, was willst du mit mir tun? Technik an sich tut ja nichts, sondern Technik tut ja nur das, was der Mensch mit ihr will. Wohin er sie entwickeln will, wozu er sie entwickeln will. Und diese Frage stellt uns die Technik zurück und sagt, was willst du mit mir? Was soll ich tun? Willst du herrschen oder willst du dienen? Heisenberg hat einmal zu dieser Entwicklung gesagt, und daran merken Sie, dass die nicht neu ist, mit der unbegrenzten Ausbreitung seiner materiellen Macht kommt die Menschheit in die Lage eines Kapitäns, dessen Schiff so stark aus Eisen und Stahl gebaut ist, dass die Kompassnadel nicht mehr reagiert und nur noch auf das Schiff selbst zeigt. So werden wir mit dem Schiff kein Ziel mehr erreichen, sondern wir fahren im Kreis. Und damit ist die religiöse Frage beantwortet. Der Mensch hat sie beantwortet, nämlich er sagt, ich selbst bin der Maßstab. Er hat sich abgekoppelt von seinem Schöpfer. Und dann passiert doch wieder das Ambivalente. Das auf der einen Seite abgekoppelt sein wollen, die Macht ausleben wollen, auf der anderen Seite aber davon nicht erfüllt sein und einen Halt zu suchen. Der Spiegel hat von der Flucht in das Spirituelle gesprochen. Einen Halt zu suchen, einen Halt bei dem zu suchen, von dem wir stammen, unserem Schöpfer. Wie kann ein Geschöpf eine Sache entwickeln ohne seinen Schöpfer? Wie kann ein Geschöpf eine Sache sinngemäß entwickeln, ohne die Abhängigkeit von seinem Schöpfer zu empfinden? Das kann nicht gut gehen, sondern muss schief gehen. Was wird die Zukunft bringen? Lassen Sie mich als Ingenieur eine Antwort oder eine Formel dazu sagen. Je mehr wir uns unter den Einfluss unseres Auftraggebers, unseres Schöpfers stellen, desto chancenreicher wird die Zukunft. Je mehr wir unserem eigenen Machtbewusstsein folgen, uns abkoppeln von unserem Schöpfer, desto mehr Fragezeichen mache ich hinter unsere Zukunft. Das ist für mich eigentlich das Fazit. Aber lassen Sie das kommt mir wirklich gerade ein persönliches Wort dazu sagen noch. Ich bin 62 Jahre alt, ein herrliches Leben gehabt mit vielen Höhen, vielen Tiefen, wie Leben eben so ist. Als wir hierher fuhren, die Berge zum ersten Mal wieder sahen, dachte ich, das ist doch eine wunderbare Landschaft. Aber dann habe ich gesagt, du, das Allerschönste kommt noch. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das Schönste noch auf uns kommt. Denn der, der unser Leben in seiner Hand hat, der hat uns eine Zukunft vorbereitet, die überhaupt nicht denkbar ist. So großartig. Und auf die leben wir zu. Und das Freuen darauf gibt uns die Kraft, hier im Heute zu leben. Ich wünsche Ihnen viel Sehnsucht und viel Freude an der Zukunft. Dankeschön.